Lohnt sich Arbeiten noch? Muss der Mindestlohn hoch oder das Bürgergeld runter? Darüber hat Markus Lanz mit 4 Jungpolitikern aus SPD, Grüne, CDU und FDP debattiert.
Die arbeiten können, aber nicht arbeiten wollen, bei denen müssen wir eben auch sagen, bei denen kürzen wir auch. Wir kürzen denen nicht die Wohnung, wir kürzen denen nicht die Heizung, aber wir kürzen denen die Leistung.
Wer die besseren Argumente hatte, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video schauen wir auf die Argumente der Jungpolitiker in der Markus-Lanz-Sendung mit dem Titel Lohnt sich Arbeiten noch? Gibt es neue Argumente? Wer hat die besseren? Und was müssen wir mal wieder an Fakten gerade rücken? Kurze Werbung, bevor wir in die Sendung reinstarten. Und zwar kennt ihr eigentlich schon das Makroskop-Magazin. Das ist ein keynesianisch geprägtes Wirtschaftsmagazin, in dem ich regelmäßig Artikel schreibe. Zum Beispiel hier zuletzt Inflation runter zur Hoch, Trumps großer Widerspruch oder Bundesbank schreibt rote Zahlen, Pleitegefahr. Kleiner Schmankerl obendrauf, in keinem anderen Wirtschaftsmagazin gibt es so viele MMT-Artikel wie auf Makroskop. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Und damit würde ich vorschlagen, gleich rein in die Markus-Lanz-Sendung.
Bürgergeld zum Beispiel.
Ja.
Ist das etwas, was Sie mittragen würden, so wie es jetzt gerade läuft?
Nein, ich glaube, das wird sicherlich einer der Punkte sein, der bei uns in den Koalitionsverhandlungen ganz oben steht. Wir wollen, dass Leistung sich wieder lohnt. Wir brauchen diese Leistungsgesellschaft. Das heißt auf der einen Seite eben, dass wir schauen müssen, dass derjenige, der nicht arbeitet, eben auch keine Unterstützung bekommt in der Form, wie es bisher ist, wenn er arbeiten kann. Wir wollen unsere neue Grundsicherung durchsetzen. Und
also dieses Kriterium ist ja schon schief aufgestellt, muss man sagen. Ne? Denn derjenige, der arbeiten will und arbeiten kann, hat ja vielleicht nicht unbedingt die Chance zu arbeiten, nämlich wenn es nicht genug Jobangebote gibt. Und das ist nun mal die Lage. Ja, es gibt 1,1 Millionen sofort zu besetzende offene Stellen. Die sind per Umfrage vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung bei den Unternehmen zur Verfügung. Und die werden übrigens immer weniger, je länger die Wirtschaftskrise anhält. Darauf kommen aber allein 1,7 Millionen Arbeitslose im Bürgergeld und nochmal rund 2 Millionen sonstige Arbeitslose, die zum Beispiel noch im Arbeitslosengeld 1 sind, aber also noch nicht so lange arbeitslos sind. In Summe 3,6 Millionen offizielle Arbeitslose auf 1,1 Millionen offene Stellen. Selbst wenn jeder von denen bereit wäre, jeden noch so beschissenen Job, der nicht zur Familie, nicht zur Motivation, nicht zur Qualifikation, nicht zum Lebensalltag passt, anzunehmen, zu noch so beschissenen Konditionen. Die bittere Wahrheit ist, nicht jeder Arbeitslose würde einen Job finden. Das muss man lösen. Das ist das Problem. Und nicht die Leute irgendwie gängeln mit mehr Sanktionen und weniger Leistungen. Das ist am völlig falschen Ende angesetzt.
Das wird sicherlich sehr, sehr schwierig sein. Aber das wird für uns auch in den Koalitionsgesprächen eben einer der wichtigsten Punkte sein. Und am Ende sind es dann Verhandlungen. Ja,
also ich muss schon sagen, ist ja ein CDU-Jungpolitiker hier, ne? Dass für ihn das eine der wichtigsten Punkte in Verhandlungen wird, ist schon bitter. Ja, während die Wirtschaft seit Jahren kriselt, während die Infrastruktur marode ist, während wir beim Klimaschutz nicht hinkommen, während die Vermögens- und Einkommensverteilung im Land immer ungerechter wird, sagt er, das größte Problem ist das Bürgergeld. Und ich würde mal sagen, and it tells.
Das ist ja schwierig, das jetzt vorwegzunehmen. Das wird nicht das Wahlergebnis sein da hinten. Wir werden alle mit unseren Konzepten antreten müssen. Wir sagen, Leistungsgesellschaft kommt deutlich zu kurz bei diesem Bürgergeld. Deswegen müssen wir es abschaffen. Aber ich kann eben das Wählervotum nicht vorwegnehmen. Und deswegen weiß
Frau Kasatzki,
ich nicht, wie
das würden Sie mitmachen, Bürgergeld abschaffen?
Nein, würde ich tatsächlich nicht mitmachen. Ich glaube, dass wir durchaus drüber sprechen können über eine Reform des Bürgergelds. Es gibt diejenigen, die tatsächlich nicht wollen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil. Wenn ich mir anschaue, wer empfängt Bürgergeld, dann wäre 30% schon mal Minderjährige. Von denen ist ein überwiegender Teil auch unter 15 Jahre alt. Die können gar nicht erwerbstätig sein. Wir haben noch mal eine knappe Million Alleinerziehende, der überwiegende Anteil davon Frauen. Da geht es nicht darum, dass Leute nicht arbeiten wollen. Da geht es schlicht und ergreifend darum, dass Leute an der Stelle gar nicht arbeiten können. Wir haben Menschen, die sind langzeitarbeitslos. Die muss man erst mal wieder in so einen Arbeitsmarkt mit eingliedern. Und das, was wir mit dem Bürgergeld geschaffen haben, ist, dass wir gesagt haben, was vorher war, zu sagen, Vermittlung geht vor alles. Das heißt, Leute so schnell wie möglich in Arbeit bringen. Das halte ich tatsächlich für den falschen Ansatz. Sondern ich sage, wir müssen die Leute langfristig in Arbeit bringen. Wir müssen für die Jobs finden, wo es am Ende auch funktioniert, wo es passt. Und darum geht es doch, die Leute im Zweifelsfall fortbilden, weiterbilden, damit sie langfristig in Arbeit sind und nicht irgendwie in einem knappen Jahr wieder mit im System hängen.
Es funktioniert ja nicht, Frau Kasatzky.
Was funktioniert nicht?
Weiterbildung, Fortbildung, um die Leute dann langfristig in Arbeit zu bringen. Funktioniert ja erkennbar nicht.
Was sagt? Woran erkennbar?
Warum die Leute in ihrem Wahlkreis über das Bürgergeld?
Und natürlich kann das gerade keinen Erfolg haben, gemessen daran, dass es weniger Bürgergeldempfänger gibt. Denn die Wirtschaft kriselt ja, die Arbeitslosigkeit steigt, Kurzarbeit steigt und es gibt weniger offene Stellen. So, da kann man weiter bilden bis zum geht nicht mehr. Ja, kann man sich dumm und dusselig bilden. Es bringt nichts, denn wenn die Unternehmen keine vollen Auftragsbücher haben, sondern Auftragsmangel beklagen, ja, dann werden sie nicht mehr Leute einstellen, sondern eher gucken, dass die Leute loswerden.
Da gibt es einen Riesenfrust.
Da gibt es ganz unterschiedliche Leute.
Können
es gibt
Sie das,
die, die sagen,
können Sie das
ich kann, wenn ich.
Bitter ist übrigens aber, dass hier die SPDlerin ja schon gleich den Kompromiss mitdenkt. Ne? Gleich sagt, ja, Bürgergeld, nee, abschaffen würde ich es nicht, aber ja, eine Reform kann man ja schon machen, darüber könnte man schon reden. Denn, sie wollten ja diesen Vermittlungsvorrang abschaffen und Weiterbildung, ja, ihr habt die Weiterbildungsprämie zum Beispiel gestrichen. 150 Euro gab es dafür, ist zum Beispiel wieder gestrichen worden, ja. Sanktionen wurden schon längst verschärft. Zumutbarkeitskriterien wurden schon längst verschärft. Eigentlich ist Bürgergeld jetzt Hartz V, ne? Ganz nah angelehnt an Hartz IV, teilweise sogar krasser, weil es jetzt eine Meldepflicht gibt, dass die Arbeitslosen sich jeden Monat beim Amt melden müssen. Also sonst geht man gegen Bürokratie, dabei aber scheinbar nicht. Was für eine sinnlose Regelung. Wenn sie das nicht machen, werden sie hart sanktioniert. Und da ja, hat die SPD und haben SPD und Grüne, muss man sagen, sich einfach wieder von diesem sehr rückwärtsgewandten, konservativen, hetzerischen Diskurs gegen Bürgergeldbezieher, ja, den Schneid abkaufen lassen, so muss man sagen, und die Debatte verloren.
Wenn ich quasi immer nur diese Fälle sehe, wo Leute tatsächlich nicht arbeiten wollen, dann verstehe ich den Frust. Wenn es um Lohnabstand geht, beziehungsweise um Abstand, dass Leute sagen, hey, wenn ich Bürgergeld empfange.
Bittere Wahrheit, diese 15.000 Totalverweigerer, über die man gesprochen wird, oder 16.000 oder 17.000, egal, ja, die will noch nicht mal irgendein Arbeitgeber. Keiner will die anstellen. Die sind jahrelang arbeitslos, ja, haben diverse Vermittlungshemmnisse, wie man das nennt. Also zum Beispiel eine mentale Erkrankung, eine Suchterkrankung, andere Krankheitsbilder, was auch immer. Ja. Die will gar kein Arbeitgeber und schon gar nicht in der aktuellen Lage, wo die Wirtschaft kriselt. Insofern, diese ganze Debatte hat nur ein Ziel und das müssen wir uns klar machen. Das ist wichtig, dass wir das klar haben. Das Ziel ist es, nicht die Bürgergeldbezieher in Jobs zu bringen. Das Ziel ist es, die noch Arbeit haben, ja, deren Verhandlungsmacht zu schwächen. Und das macht man, indem man sagt, im Bürgergeld wird es jetzt schmerzhafter. Also achtet immer darauf, dass ihr eure auch schlecht organisierten und schlecht bezahlten Jobs behaltet. Ja? Dass ihr nicht arbeitslos werdet. Denen macht man Druck damit. Ja. Und das hat sogar der Arbeitsminister von der SPD selbst, Hubertus Heil, zugegeben. Und zwar, als er gesagt hat, naja, 150 Millionen Euro einsparen mit diesen Totalsanktionen bei den Verweigerern, das geht nur durch die generalpräventive Wirkung. Ja, generalpräventive Wirkung heißt, diejenigen, die noch Arbeit haben, denen zu signalisieren, die davor zu warnen, werdet nicht arbeitslos, sonst wird es schmerzhaft. Ja, aber das ist ganz neoklassische Arbeitsmarkttheorie. Arbeit muss billig sein wie Dreck, damit sie nachgefragt wird. Und Arbeitslosigkeit schmerzhaft sein, damit Arbeit billig sein kann. Nur so funktioniert es nicht. Ja, wir sehen gerade, wir haben in Deutschland eine Konsumkrise. Höhere Mindestlöhne, höhere Sozialleistungen würden den Konsum ankurbeln und damit Bäcker Lutzer ermöglichen, mehr Brötchen zu verkaufen. Der braucht dann mehr Angestellte. Ja, der braucht vielleicht einen neuen Ofen. Dann investiert er. Dann kann man die Wirtschaft ankurbeln, aber nicht mit diesem ganzen Bürgergeld nach unten getreten.
Würde, da bekomme ich gar nicht so viel weniger. Es ist wichtig, dass Menschen, die arbeiten, immer mehr bekommen. Dafür haben wir auch mit gesorgt. Das war uns auch immer wichtig, dass Leistung sich immer lohnt, dass Arbeit sich immer lohnt. Aber
es war schon immer so.
Ich hatte vorhin den Fall gezeigt von 12 Euro Mindestlohn. Wenn ich so wenig verdiene in meinem Job, dass ich davon nicht richtig leben kann, dann ist doch das Problem die Lohnhöhe, dann ist nicht das Problem, dass jemand, der momentan nicht arbeitet, weil er beispielsweise Angehörige pflegt, weil er ein Kind zu Hause hat, dass die Person dann
12 Euro Mindestlohn gibt es schon gar nicht mehr, wir sind bei 12,42 Euro, meine Güte.
Zu viel bekommen würde.
Der kleine Betrieb, gerade bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, die würden das ja bestimmt gerne zahlen, würden sagen, okay, dann zahlen wir 15 Euro Mindestlohn, aber die können das nicht. Was sagen Sie denen?
Wir müssen gucken, dass wir Unternehmen dabei unterstützen, Das ist völlig klar. Ja, auch bei den 12 Euro,
der kleine Friseurbetrieb zum Beispiel.
Auch bei den 12 Euro Mindestlohn gab es Unternehmen und Unternehmer, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Frau Kasautsky, da habe ich Angst, ob wir das überhaupt schaffen. Die haben mir teilweise die Bücher offengelegt, nahrungsverarbeitendes Gewerbe, die mir dann mal offengelegt haben, wie sind denn die Verhandlungen mit den Einzelhandelsketten für Marmeladen, für Desserts oder sonst was, wo ich sage, da liegt das Problem doch am Ende nicht daran, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten Lohn bekommen sollen. Und das ist ja, dagegen haben ja die Unternehmerinnen auch gar nichts. Also das ist ja gar nicht das Problem an der Stelle.
Würden ja, aber sie können es nicht.
Das Problem ist, dass Einzelhandelsketten um jeden halben Cent feilschen, wenn es um die Marmelade geht und keine vernünftigen Preise dafür zahlen wollen. So. Und wenn
Stichwort Inflation.
Und dann? Also wie weit wollen wir jetzt noch sozusagen reingehen in die Kette und immer weiter eingreifen und sagen, da müssen wir korrigieren, da müssen wir korrigieren. Genau genommen geht es hier als Politik ja auch nichts an, wie hoch der Mindestlohn ist. Das bestimmen ja nicht Sie.
Weirde Position, Herr Lanz. Aber noch mal kurz vorher, ne? Dieser Take, wir erhöhen den Mindestlohn, dann unterstützen wir die Unternehmen, der ist falsch. Ja? Für Löhne brauchen die Unternehmen keine Unterstützung. Es gibt schon Unterstützung, die nennt sich Aufstockung. Also wenn jemand nur einen Minijob hat, ja, oder einen Midijob oder zu wenig Stunden, dann kann er sein Gehalt aufstocken. Das ist staatlich subventioniert, kostet 6 Milliarden pro Jahr, sind 800.000 Menschen, die das schon machen müssen. Aber Mindestlohn ist ein anderes Thema, denn wenn der Mindestlohn steigt, dann müssen ja alle Unternehmen mehr zahlen. Alle Unternehmen haben also das an höheren Kosten auch erstmal. Nur diese höheren Kosten stehen ja, oder diesen höheren Kosten stehen dann ja auch höhere Löhne, höhere Nachfrage, mehr Konsum gegenüber. Denn die Leute, die den Mindestlohn bekommen, die höheren Löhne, die können sich dann ja auch mehr leisten und gehen mehr einkaufen. Ja? Das Geld, was sie ausgeben, die Unternehmen als Löhne, ist eben auch potenzielle Kaufkraft ihrer Nachfrager, die das dann wieder bei ihnen ausgeben, die zum Friseur kommen und sich die Haare schneiden lassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir müssen unterscheiden. Die Unternehmen, die nicht diese höheren Löhne mit mehr Produktivität auffangen können, die müssen die Preise erhöhen. Also Friseure beispielsweise erhöhen dann die Preise. Weil das aber alle Friseure machen müssen, außer die, die produktiver werden können, verändert sich die Wettbewerbsposition nicht. Also da wird immer vorher einfach gesagt, wir können uns das nicht leisten, aber die Kunden können ja auch mehr zahlen. Die Unternehmen und Branchen allerdings, die das mit Produktivität auffangen können, die müssen die Preise nicht erhöhen. Ja? Die können sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die werden dadurch im Vergleich zu unproduktiven Branchen attraktiver. Und das sorgt insgesamt für mehr Produktivität in unserer Volkswirtschaft. Das ist also was Gutes. Das ist nichts Schlechtes. Ja, wenn man nun betriebswirtschaftlich drauf guckt und sagt, oh Gott, der arme Friseur, da muss er so und so viel mehr Löhne zahlen. Ja, aber wer soll das denn bezahlen? Das kann er ja gar nicht. Das ist die falsche Denke. Ja? Denn natürlich können auch dann die Kunden entsprechend höhere Preise zahlen.
Es ist eine Lohnuntergrenze.
Aber das macht ja eine Kommission.
Ja.
Das machen ja gar nicht Sie. Aber Sie würden da eingreifen.
Naja, ist politisch festgelegt. Ja, wir machen eine Kommission, 3 Vertreter von Arbeitnehmerseite, 3 Vertreter von Arbeitgeberseite und die sollen den Mindestlohn, die Mindestlohnerhöhung dann immer auskegeln. Aber man könnte das auch einfach politisch machen. Man könnte auch einfach sagen, der Mindestlohn entspricht 60% des Bruttomedianlohns, so. Hätte man auch eine feste Regel. Ja? Damit wäre sogar gut, weil damit hätte man die EU-Mindestlohnrichtlinie erfüllt. Die besagt nämlich seit Ende 2014, dass Mindestlöhne armutsfest sein müssen. Leider, allerdings ohne einen festen Referenzwert festzulegen. Das fehlt in der Richtlinie und dann auch in dem deutschen Gesetz. Aber ja, das wäre eine Idee. Oder die Politik legt es halt jedes Jahr fest. Ey, why not?
Wir haben eingegriffen bei 12 Euro Mindestlohn. Genau. Ich habe das auch für richtig gehalten, halte das nach wie vor für richtig. Ich glaube auch, dass
Sie wollen jetzt hoch auf 15?
Ich würde den Mindestlohn gerne auf 15 Euro hochsetzen.
Das heißt, Sie wollen da wieder eingreifen?
Ja.
Auch wenn der
2025 würde das auch diesen 60% des Medianlohns entsprechen. Ne? Wäre also dann armutsfest, das erste Mal armutsfest. Bisher war der deutsche Mindestlohn noch nie über 50% des Medianlohns.
Kleine Lebensmittelhändler sagt, das kann ich nicht bezahlen. Und wenn Sie sagen, dann musst du eben die Preise nach oben schrauben.
Wir haben das gesehen, als 8,50 Euro damals eingeführt wurden. Da hieß es auch, um Gottes Willen, dann steigen die Preise ins Unermessliche. Wenn die Menschen mehr verdienen, dann haben sie aber auch mehr Geld, was sie mit ausgeben können. Und das hat die Wirtschaft wahnsinnig angekurbelt damals. Ich habe da als Studentin auch von profitiert. Ich hatte eine Lohnerhöhung von 2 Euro die Stunde. Wir haben bei 12 Euro gesehen, dass die Kaufkraft gestiegen ist. Und ich glaube auch, dass bei 15 Euro wir entsprechende Effekte hätten. Wir müssen selbstverständlich die Wirtschaft an der Stelle mitnehmen. Wir müssen gucken, wo können wir Anreize schaffen? Wo können wir auch die Wirtschaft entlasten an anderer Stelle, die hier bei uns ist, die hier bei uns produziert?
Und wo entlasten Sie die dann?
Beispielsweise, wenn
vor allem geht es um die Wirtschaft, die nicht nur hier produziert, sondern die hier auch verkauft. Ja, weil die ganzen exportorientierten Firmen, die interessiert der Lohn nur als Kostenfaktor, nicht als Nachfragefaktor. Ja. Für binnenwirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen ist der Lohn aber beides. Ja. Einerseits Kosten, andererseits Nachfrage ihrer Kunden und Käufer und Verbraucher. Deswegen muss man mal ganz klar sagen, die exportorientierten Firmen, ja, die haben gar kein inhärentes Interesse an kaufkräftigen Kunden und deswegen, also in Deutschland, und damit auch kein inhärentes Interesse an guten Löhnen.
Unternehmen sagen, wir investieren hier in Deutschland, wäre ich durchaus bereit, wären wir auch als SPD bereit, da über steuerliche Anreize, über Investitionen und Ähnliches zu sprechen.
Aber was ist das? Das ist jetzt ganz wolkig, schwammig. Was heißt das?
Ja, das ist ein Bluff. Ups.
Ja, auch da gibt es ja tatsächlich unterschiedliche Konzepte, wie man Unternehmen mit unterstützen kann. Ob das jetzt auf der steuerlichen Seite ist, was müssen Unternehmen...
Unangenehm. Ja, sowas bei Lanz droppen, schwierig, wenn du nichts in der Hinterhand hast. Ganz schwierig.
Ja, konkret, was wollen Sie? Die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, was geht runter?
Er macht sogar Vorschläge.
Solidaritätszuschlag, den das Handwerk bezahlt.
Was geht runter?
Ja, Handwerksunternehmen zahlen Solidaritätszuschlag, aber ich will nochmal sagen, 61% des Soli-Aufkommens kommen von den Top 1% der Einkommensbezieher, 88% von den Top 5%. Und deswegen ist es, also auch hier Framing, ne, von Jens Teutrine, FDP, zu sagen, mit Soli entlasten wir das Handwerk. Nein, mit Soli entlasten wir Spitzenverdiener vor allem.
Da gibt es unterschiedliche Konzepte, die man fahren kann. Das wird man sehen. Da sind wir als SPD auch in
Diskussion. Aber nennen Sie mal eins. Ist irgendwas davon durchgerechnet, gegengerechnet?
Oh, das tut weh. Der Blick nach oben, wie in der Schule, wenn man die Antwort im Test nicht weiß. Unangenehm.
Wenn ich mir anschaue, was muss ein Unternehmen zahlen an Steuern, an Abgaben?
Ja.
Dann kann ich gucken, an welchen Stellen kann ich entlasten, um gerade die kleinen und mittleren Betriebe zu entlasten. Das ist die Stelle, wo wir ansetzen müssen.
Das schafft man übrigens nicht mit dem Soli und auch nicht mit der Gewerbesteuer oder irgendeiner anderen Steuer.
Wo das jetzt genau ist, das kann ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen.
Okay, müssen Sie auch gar nicht. Aber worauf ich hinaus will, ist...
Hans hat Mitleid und Nachsehen.
Sie greifen da ein und da ein und da ein und da ein. Und wie passt zu dieser schönen Welt, in der Sie überall eingreifen, die Tatsache, dass immer mehr Jobs in diesem Land schlicht flöten gehen? Die sind weg. Weil Leute sagen, es geht so nicht mehr. Weil auch das Spiel der Kräfte, der Markt nicht mehr funktioniert. Wir sind nicht wettbewerbsfähig, das ist das Stichwort.
Nee, ist nicht das Stichwort, ehrlicherweise. Denn Deutschland hat immer noch einen riesigen Exportüberschuss. Das ist der beste makroökonomische Indikator für Wettbewerbsfähigkeit. Danach ist Deutschland wettbewerbsfähig. Ja, die energieintensive Industrie beispielsweise, die hat ein Problem, den hohen Energiepreisen gehabt, die müssen runter, die kommen runter. So, entsprechend, das wird wieder besser. Die Automobilindustrie hat ein hausgemachtes eigenes Problem, vor allem ein Managementproblem. Das darf man nicht damit vermengen. Die Bauindustrie hat ein Problem mit den hohen Zinsen. Ja, die kommen jetzt wieder runter. Das wird sich da also auch aufbessern. Insofern, einfach so pauschal zu sagen, Deutschland nicht wettbewerbsfähig, stimmt nicht.
Ja, wir sehen aber in anderen Staaten, ob das in den USA ist, ob das in China ist, dass da der Staat massiv in die Wirtschaft mit investiert, mit subventioniert. Und wir natürlich da in einem Vergleich zu anderen Staaten in der Wettbewerbsfähigkeit gerade Probleme haben. Deswegen sagen wir ja, wir müssen in unsere Wirtschaft mit investieren. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, sagt einem jeder Volkswirt, wenn es mit der Wirtschaft bergab geht, dann muss man investieren. Das ist ein Modell, was in Wellen quasi gegenläufig ist. Das müssen wir machen. Dafür müssen wir aber auch die finanziellen Spielräume haben, um das zu machen. Und nicht, wie wir es die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, ist zu sagen, wir wollen unsere schwarze Null, wir brauchen unsere Schuldenbremse. Und wo sparen wir es am Ende ein? Wir sparen es ein bei den Investitionen, wir sparen es ein an der Infrastruktur. Und das sehen wir bei der Bahn, das sehen wir bei den Straßen, das sehen wir bei den Schienen. Kann nicht die Antwort sein.
In Krisen muss man nicht investieren, sondern Schulden machen, also mehr ausgeben, als man einnimmt, um einen Nettoimpuls für die Wirtschaft, für einen Nettoimpuls in der Wirtschaft zu sorgen, also mehr Geld auf die Konten zu bringen, ja, mehr reingeben in die Wirtschaft, als man rauszieht. Ob man investiert oder ob man Steuern senkt, ob man Sozialausgaben erhöht, ob man Einmalchecks versendet, ja, da gibt es unterschiedliche Anreize. Nur Investition ist aber nicht das Ding. Erster Punkt. Zweiter Punkt, schwarze Null gibt es längst nicht mehr. Schwarze Null ist tot. Nicht mal Christian Lindner ist für die schwarze Null. Zweiter Punkt, schwarze Null gibt's nicht mehr. Schwarze Null ist tot. Wir haben die Schuldenbremse, die wird eingehalten. Für die war auch Christian Lindner der Finanzminister. Aber selbst der war gegen die schwarze Null. Das ist ein extremer Unterschied. Der hat der CDU und auch Olaf Scholz sogar vorgeworfen, die schwarze Null einzuhalten und nicht mal so viel Schulden zu machen in den 10er Jahren, wie eigentlich unter der Schuldenbremse erlaubt gewesen wären. Darüber habe ich übrigens auch schon mal im Geld für die Welt Newsletter geschrieben. Neben exklusiven Analysen und Kommentaren zusätzlich zu einem auf YouTube gibt es hier eben auch manchmal solche Erklärartikel. Hier zum Beispiel Eigentor, darum sollten Linke, SPD ist damit natürlich jetzt mitgemeint, schwarze Null und Schuldenbremse unterscheiden können. Das eine ist Marketing, das andere Gesetz. Dazwischen aber liegen 86 Milliarden Euro, das war im Jahr 2023. Wer Lindner, man könnte hier das ersetzen durch Jens Teutrine, in Talkshows stellen will, muss den Unterschied kennen. Den verlinke ich euch mal unter diesem Video.
Du schon die ganze Zeit mit dem Kopf,
Herr Teutrine. Ja, bei mir kam körperliche Regung, als ich gehört habe, wir müssen die Wirtschaft mitnehmen, ehrlicherweise. Weil ich das bei meiner Mittelstandsregion nicht erklären kann, weil die abschmieren und die wollen auch keine staatliche Subvention, sondern die bezahlen diese staatlichen Subventionen. Mhm. Wir müssen mal auf der Kette kriegen, wer wen finanziert. Die Wirtschaft finanziert den Staat, nicht der Staat die Wirtschaft. Und die wollen nicht für einige wenige immer mehr belastet werden. Und wenn wir über einen Lohnabstand sprechen, dann sprechen wir doch mal bitte nicht, was brutto bezahlt wird, sondern was netto übrig bleibt. Auch beim jemanden, der auf Mindestlohnniveau bezahlt, wie viele Sozialabgaben der zahlen muss, dass der überhaupt Steuern zahlen muss, finde ich eine Ungerechtigkeit, ehrlicherweise. Ich finde, jemand sollte, der auf diesem Lohnniveau ist, gar keine Steuern in Deutschland zahlen müssen. Wir können sie ja auch anders entlasten. Und für mich hört sich das ein bisschen...
Komisch, das hat es nicht ins FDP-Wahlprogramm geschafft. Ja, die wollen den Freibetrag nur um 1.000 Euro anheben, ja, dafür ganz oben den Soli streichen, den Spitzensteuersatz später greifen lassen. Und, weil er mal wieder den Klassiker gebracht hat, die Wirtschaft finanziert den Staat, nicht andersrum. Ergo, die Steuerzahler finanzieren die Staatsausgaben, nicht andersrum. Das ist falsch. Die Währung ist ein staatliches Monopol. Der Staat kann in eigener Währung nur einnehmen, ja, an Steuern, was er vorher in Euro ausgegeben hat. Ein einfaches Henne-Ei-Problem. Wenn man sagt, die Wirtschaft finanziert den Staat, muss man fragen, wo hat der die Wirtschaft das Geld? Ja, und dann muss man fragen, wo hat der Steuerzahler das Geld? Von seinem Arbeitgeber, woher der? Von den Kunden, woher der? Von ihren Arbeitgebern, woher die? Von den Kunden. Man hat einen Zirkelschluss, ein Zirkelschlussargument. Im Englischen sagt man Infinite Regress Argument. Das ist eigentlich gar kein Argument, denn das ist nicht gültig, ja. Das beweist nämlich gar nichts. Also, wenn man was beweisen will, Henne-Ei-Problem lässt sich so lösen, der Staat hat das Währungsmonopol und er ist nicht darauf angewiesen, dass die Unternehmen diese Steuern zahlen. Er könnte auch so seine Ausgaben tätigen. Es gibt aber viele Gründe dafür, Unternehmen Steuern zahlen zu lassen. Gerechtigkeit wäre da nur einer von. Nur, so wie Jens Teutrin es hier darstellt, ist es jedenfalls nicht.
Bisschen nach einer Interventionsspirale an. Man hat da so eine Vorstellung, wie man jetzt einzeln das lenken und steuern könnte.
Aber
es gibt halt, Konsequenzen. Und da glaube ich, wenn dann gesagt wird, wir können gar nicht investieren, gleichzeitig gesagt wird, aber beim Bürgergeld gibt es nichts einzusparen, da schütteln die Leute den Kopf. Die sehen jeden Tag Steuerverschwendungen bei 1 Billion Euro Steuereinnahmen, wo man sparen könnte, um zu investieren. Und daher ist mein politischer Ansatz da einfach ein anderer. Ich setze da auf mehr Marktwirtschaft, das hat das Land schon mal stark gemacht, anstatt darauf, dass Politiker und Behördenmitarbeiter, die meinen, sie könnten die Wirtschaft lenken, steuern und bürokratisieren am Ende. Ich glaube, da sind wir jetzt von der CDU auch näher und ich glaube, das könnte sehr interessant in Koalitionsverhandlungen werden.
Schminkt es euch ab.
Ja, also die Wahlprogramme sind ja auch recht nah beieinander. CDU will 100 Milliarden Steuersenkung ohne neue Schulden. FDP will 188 Milliarden Euro Steuersenkung ohne neue Schulden. Keiner sagt genau wie. Ja, beide wollen die Schuldenbremse trotzdem behalten und für nirgendwen anderen Steuererhöhungen. Ja, passt mit einfachen Grundrechenarten nicht zusammen, aber man kann es ja mal rausballern. Ist sowieso ein ziemliches Floskelfeuerwerk von ihm gewesen. Er will mehr Marktwirtschaft. Das hat Deutschland ja schon mal stark gemacht. Ja, was heißt das denn jetzt genau? Ja, es wird auch immer so getan, als wäre Deutschland so eine krasse Subventionswirtschaft. Ne? Wie groß sind denn die Subventionen als Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung in Deutschland? Wenn man sich das mal anguckt, ja, man würde wahrscheinlich denken, boah, 20%, 10%, 5%, ich habe das in Umfragen mal gemacht. Da haben Leute, erstens, wenn ich Vorträge gegeben habe, zweitens bei mir in der Insta-Story, ganz viele das angegeben. Ja, die Wahrheit ist, es ist kleiner als 2%. Es sind 1,6% der Wirtschaftsleistung an Subventionen. Ist es krass gestiegen? Nein, vor 20 Jahren war es 1%. Ja, also ist jetzt kein krasser Anstieg. Und bei 1,6% Subventionen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu behaupten, die deutsche Wirtschaft wäre keine Marktwirtschaft mehr, Bürokraten würden über alles entscheiden. Sorry, entbehrt einfach jeglicher Statistik und Grundlage.
Ich glaube, das wird so nichts, nicht heute Abend, vielleicht wird es ja was. Ich habe keine Ahnung. Frau Sperleberg, Bürgergeld. Würden Sie sagen, das war ein Fehler? Stichwort Fairness, Stichwort Gerechtigkeitsempfinden.
Das war keinesfalls ein Fehler, denn ich finde, wir müssen uns in dieser Debatte immer wieder klar machen, dass wir beim Bürgergeld über das Existenzminimum sprechen. Es geht darum, dass kein Mensch in Armut verfällt. Und darum geht es beim Bürgergeld. Und wenn dann immer wieder angedeutet wird, dass Arbeit sich nicht lohnen würde, muss man auch mal sagen, das stimmt so nicht. Arbeit lohnt sich. Und dafür haben wir auch gelohnt. Denn wer arbeitet, bekommt mehr Geld als beim Bürgergeld. Denn was häufig nicht genannt wird, ist zum Beispiel, dass gerade Menschen, die eben im geringen Sektor, also im Lohn mit geringen Löhnen arbeiten, eben noch Zulagen bekommen, wie Wohnungsgeld, Kinderzuschlag und am Ende ist, das kann man finden, wie man will, aber Arbeit lohnt sich in Deutschland. Und das anders darzustellen, stimmt schlecht nicht.
Aber gerade dieser Kinderzuschlag und das Wohngeld kann ja dazu führen, dass eben dieser Grenznutzen von mehr Bruttoeinkommen noch mehr sinkt. Ja, also es ist ja so, wir haben zum Beispiel Professor Peichel vom IFO-Institut hat der Berechnung angestellt, dass ein Paar mit zwei Kindern in München, wenn es zwischen 3.500 Euro auf 5.000 Euro brutto Gehalt aufwächst, dass da de facto sogar ein negativer Effekt eintreten kann. Also das sind die Zahlen jedenfalls nach eines Beschluss eines Kindergeldes, einer Kindergrundsicherung, die ja geplant war. Es mag jetzt sein, dass es ohne die Kindergrundsicherungsbeschlüsse ein paar Euro weniger sind. Aber es kann doch nicht sein, dass man 3.500 Euro brutto auf 5.000 Euro brutto nicht mehr Geld in der Tasche hat. Und das ist ja nichts, wofür irgendjemand alleine Verantwortung trägt, sondern das ist ein System, das über Jahre hin gewachsen ist. Aber wir müssen doch da jetzt auch mal gemeinsam sagen, wir gehen da ran und wir versuchen, diese Dinge zu ändern. Wir versuchen, das alles ein bisschen zu entwirren. Wir versuchen vielleicht aus diesen zwei Grundsicherungssystemen, Bürgergeld und, sag ich mal, Wohngeld etc., eins zu machen. Wir versuchen, das langsam aufwachsen zu lassen, sodass sich eben jeder Euro mehr, den man mehr verdient, lohnt. Und ich finde auch ganz klar, bei den Leuten, und natürlich ist das nicht die ganze Gruppe der Bürgergeldbezieher, aber bei den Leuten, die arbeiten können, aber nicht arbeiten wollen, bei denen müssen wir eben auch sagen.
Bevor er über die Kürzungen spricht, der erste Punkt, den er hier macht, ist richtig, ne? Nämlich, dass es ab einer gewissen Grenze, hier hat jetzt den Fall München dargestellt, von 3,5 brutto auf 5.000 Euro brutto hoch, netto gar nicht so viel dazukommt. Und das hat einen Grund, nämlich, wenn man mehr Einkommen hat, ja, dann fällt man raus aus zum Beispiel dem Wohngeld, das wird dann abgeschmolzen, fällt raus aus dem Kinderzuschlag, der wird dann abgeschmolzen. Und so bleibt eben netto nicht mehr über. Was man dafür machen müsste, ja, was man dafür machen müsste, um das zu ändern, wäre Wohngeld und Kinderzuschlag nicht abzuschaffen, das würde das nur verschlimmern, ja, sondern Wohngeld und Kinderzuschlag nicht so schnell abzuschmelzen, also mehr Wohngeld und mehr Kinderzuschlag zu zahlen, ja, also zu sagen, wenn es von 3,5 brutto auf 5.000 hochgeht, ja, dann wird eben nicht so viel Kinderzuschlag und nicht so viel Wohngeld abgeschmolzen. Das bedeutete aber höhere Wohngeld und höhere Kinderzuschlagszahlungen, nicht weniger. Dann, Wohngeld und Kinderzuschlag werden nur von ungefähr der Hälfte derer, denen es zusteht, überhaupt richtig in richtiger Höhe beantragt. Ja, ganz viele gehen leer aus. Im Sozialstaat ist sowieso so, über den Daumen gepeilt, ein Drittel aller Leistungen, die den Leuten zustehen, werden nicht ausgezahlt, weil Leute sich schämen, zum Amt zu gehen, ja, weil sie nicht wissen, was ihnen zusteht, weil sie durch den Bürokratie-Dschungel da nicht durchblicken können. Wir sparen also im Sozialstaat schon längst an denen Leistungen zustehen, wenn wir das nicht machen würden. Und da war zum Beispiel die Kindergrundsicherung, hat da angesetzt, zu sagen, der Staat ist dafür verantwortlich, zu gucken, wem gehört, wer ist alles kinderzuschlagsberechtigt und bekommt das dann automatisch ausgezahlt. Nicht, also dass das eine Bringschuld des Staates ist und keine Hohlschuld derer, die da berechtigt sind. Wenn man das machen würde, ja, würde es teurer werden. Ja? Da müsste man mehr auszahlen. Insofern ist dieser Aussage oder diese ganze Debatte Bürgergeld, wie kann man es kürzen, völlig falsch geführt. Eigentlich müsste die ganze Debatte um Bürgergeld und Sozialstaat aufstocken, ist das gleiche Thema. Ja, auch da wird viel nicht beantragt, obwohl die Leute aufstockende Leistungen beantragen könnten. Müsste nach oben geführt werden. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir allen das auszahlen, was ihnen eigentlich zusteht, in die andere Richtung?
Bei denen kürzen wir auch. Wir kürzen denen nicht die Wohnung, wir kürzen denen nicht die Heizung, aber wir kürzen denen die Leistung.
Im Wahlprogramm der CDU steht, sie wollen die Wohnkosten pauschalieren. Ja. Bisher ist es so, die tatsächlichen Wohnkosten werden beim Bürgergeld erstattet bis zu einer Obergrenze. Die Obergrenze ist abhängig davon, ob man in München oder in Dresden oder bei mir in Mönchengladbach wohnt. Ja. In München ist sie entsprechend höher, ist ja klar. Aber selbst wenn es diese Pauschale gibt, ja, und nicht mehr die tatsächlichen Kosten erstattet werden, wenn man damit was sparen will, muss man die Pauschale ja absenken. Macht man das, heißt das, man kürzt auch den Regelsatz, man kürzt die normalen Leistungen, denn wenn Leute dann in ihrer Wohnung wohnen bleiben, ja, obwohl die Pauschale niedriger ist, müssen sie aus dem Regelsatz was beisteuern. Das ist übrigens schon heute schon so. Es gibt nämlich schon 320.000 Bürgergeldbezieher, die mit ihren Wohnkosten nicht klarkommen, also die Bürgergeld nicht komplett erstattet bekommen und im Schnitt 110 Euro, in Berlin sogar 160 Euro aus dem Regelsatz abknapsen müssen, um das zu kompensieren. Aus dem Regelsatz abknapsen heißt, das Existenzminimum wird de facto gekürzt. Weniger Geld für Essen, weniger Geld für Kleidung, weniger Geld für Teilhabe. Und jetzt kann man ja natürlich sagen, ja, haha, sollen ja einfach ausziehen und sich eine günstigere Wohnung suchen. Ja, versucht das mal in München oder Metropolen. Wenn man einen alten Vertrag hat, ja, der noch recht günstig war, jetzt dann mit einer Familie umzuziehen und einen neuen, günstigeren zu bekommen, das ist eben häufig unrealistisch.
Frau Spellberg, Sie wollten gerade, ja.
Genau, weil zu dem ersten, was Sie ausgeführt haben, da würde ich tatsächlich, da können wir gerne drüber sprechen. Aber was in der Debatte eben häufig passiert ist, dass Menschen, die wenig verdienen, gegen die Menschen ausgespielt werden, die eben gar nichts verdienen. Und das finde ich falsch. Und das müssen wir richtigstellen in der Debatte.
Aber es ist doch andersrum auch so. Also ich habe eine Unterhaltung mit meinem Taxifahrer in Berlin am Donnerstag gehabt. Er sagt, ja, es ist schade, er hat Selbstständigkeit und alles, eine kleine Rente, hat er selber verschuldet, sagt er. Persischer Taxifahrer. Er hat jetzt eine kleine Rente, er ist schon in Rente, aber er möchte nicht zum Amt gehen. Er möchte selber arbeiten, lieber als zum Amt zu gehen. Da ist er zu stolz für. Und er kommt jetzt nach Hause in Berlin in sein Haus. Und in seinem Haus ziehen Leute ein, die Bürgergeld empfangen, die Mitte 20 sind, arbeiten können, die eine Wohnung bezahlt bekommen, die eineinhalbmal so teuer ist wie seine. Und er fährt im Rentenalter noch Taxi, um eben dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen. Und das ist doch
wieder ein schönes Einzelbeispiel, was man nicht nachvollziehen kann. Ja, das liebt die CDU. Statistiken hingegen bringen die nie. Ja, das wäre mal schön, wenn die mal ein paar relevante, statistisch relevante Zahlen bringen würden.
Kann gegeneinander ausspielen. Also doch. Ich bin mir ganz sicher, das war ein Bundestagsfahrt-Taxifahrer. Der könnte genauso gut mit Ihnen das nächste Mal fahren. Sie hören doch diese Geschichten genauso. Da müssen wir den Leuten doch sagen, ja, das ist nicht gerecht und das wollen wir angehen.
Deswegen nochmal, ist das gerecht?
Die Gerechtigkeitsfrage in Deutschland entscheidet sich nicht, das will ich nochmal in aller Klarheit hier sagen, an der Frage, ob es im Bürgergeld irgendwelche Betrüger oder so gibt, ja, oder ob das Bürgergeld zu viel ist und nie Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, Steuerhinterziehung, da sind ganz andere Summen, ja, was allein durch legale Steuergestaltung in Deutschland an Steuern gespart wird. Ja, da, so viel kann man im Bürgergeld gar nicht kürzen. 100 Milliarden jedes Jahr allein Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor. 100 Milliarden ist zweimal das Bürgergeld. Ja, nur mal um eine Dimension dafür zu bekommen, welche Debatten wir unter der Frage, ist das gerecht, führen und welche wir nicht führen.
Ich finde, dass wir, wie gesagt, wir dürfen nicht Menschen, die kein Einkommen haben, gegen Menschen mit geringem Einkommen nicht ausspielen. Und dann kommen wir an den Punkt, den Anna Kasowski
aber
gerade
schon... Aber was heißt ausspielen? Wer spielt die aus? Sie sagen das, das kommt hier häufig auch in der Sendung. Es wird ausgespielt. Wer spielt hier wen aus?
Ja, Herr Teutrine, der CDU-Jungpolitiker und Markus Lanz. Ja. In jeder Debatte werden da, weil ja hier gefragt wird, oh, ist das nicht ungerecht gegenüber den Mindestlöhnern? Ja, lohnt sich Arbeit dann noch? Natürlich ist das ein Ausspielen.
Viele PolitikerInnen.
Wie?
Konkret. Indem gesagt wird, wir können nicht das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und ich glaube, das ist was, was wir in der Politik, ich würde sagen, das ist unsere Verantwortung eigentlich als PolitikerInnen.
Ja, allein schon die ganzen Versprechen jetzt in den Wahlprogrammen. Ne? Wir senken die Steuern und kürzen das bei Bürgergeld und Geflüchteten weg.
dass wir Probleme gleichzeitig betrachten können. Das ist ja genauso, wenn wir einen kleinen Schwenk machen, wenn wir die Unterstützung der Ukraine und Fragen unserer Sicherheit betrachten. Es ist essentiell, dass wir das weitermachen. Aber wir dürfen eben das nur machen, wenn wir gleichzeitig eben auch Fragen von Investitionen in unserem Land, von sozialem Frieden, von sozialer Sicherheit angehen. Mhm. Weil Menschen haben ja Angst und das sind auch wieder falsche Informationen, die verbreitet werden, dass zum Beispiel irgendwie das, was Menschen an Rente bezahlen, direkt in die Ukraine gehen würde. Das ist ja kompletter Bullshit, aber das glauben Menschen. Und das meine ich mit, dass Sachen nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen.
Da hat sie recht. Ich muss sagen, die Debatte insgesamt war schwer erträglich. Jens Teutrine, FDP-Bundestagsabgeordneter, der setzt sich dahin und tritt auf Bürgergeldbezieher, wo klar ist, wenn er nicht im Bundestag wäre, und vielleicht kommt er auch nicht wieder in den nächsten Bundestag, ja, hätte er niemals so einen Lebensstandard, wie er jetzt hätte. Das macht das Ganze so perfide, das macht das Ganze so heuchlerisch. Jens Teutrine kommt selbst aus einfachen Verhältnissen. Ja? Er hat es jetzt da rausgeschafft, aber gerade er sollte sich doch dafür einsetzen. Und ich finde, das passt auch zu einer modernen, liberalen FDP, bin ich vielleicht ein bisschen zu idealistisch, ja? Dass jeder die Chance hat, ja, aufzusteigen, dass das Existenzminimum gesichert ist, dass die Leute mit Weiterbildung oder Bildung im Allgemeinen, ja, und harter Arbeit aufsteigen können. Darüber spricht die FDP aber nie. Es geht stattdessen immer nur darum, denjenigen, die schon wenig haben, auch noch das Letzte zu nehmen. Tja, wie fandet ihr die ganze Debatte und vor allem, wie würdet ihr die Frage beantworten? Ja, lohnt sich Arbeit noch? Muss das Bürgergeld runter oder der Mindestlohn hoch? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal unter dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Neue Videos gibt es hier immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. In der Endcard gleich noch ein paar Videotipps von mir. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.